ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Nationalratspräsident Sobotka zieht Bilanz. Mutmaßlicher Mordfall in Wien gibt Rätsel auf. Im Nachrichtenstudio Eva Liebentritt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP hat heute seine persönliche Bilanz gezogen. Er scheidet mit der neuen Legislaturperiode aus der Politik aus. Sobotka war seit Ende 2017 Nationalratspräsident. Mehr von Tanja Malle.
Wolfgang Sobotka verlässt nach 42 Jahren die Politik. Wer ihm als Nationalratspräsident nachfolgen wird, ist offen. Grundsätzlich soll er diesen weiterhin die stimmenstärkste Partei stellen, so Sobotka, sprich dieses Mal die Freiheitlichen. Wichtig sei, dass die Person zu demokratischen Grundsätzen stehe und nicht
mit identitären und anderen, die Demokratie ablehnenden Gruppierungen liebäugelt.
Sobotka verwies heute auf zahlreiche Initiativen des Parlaments, die Demokratie zu stärken, darunter das Engagement gegen Antisemitismus.
Die Forschung stellt relativ zweifelsfrei fest, dass antisemitische Einstellungsmuster antidemokratisch sind.
Sobotka stand mitunter stark in der Kritik, Rücktrittsforderungen inklusive. Ein wesentlicher Grund, seine Vorsitzführung in den U-Ausschüssen.
Matthias Mirsch soll neuer SPD-Generalsekretär in Deutschland werden. Die SPD-Spitzengremien haben am Abend einen entsprechenden Vorschlag der Parteivorsitzenden genehmigt. Der 55-jährige Vize der SPD-Bundestagsfraktion wird Nachfolger von Kevin Kühnert, der heute aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Ein mutmaßlicher Mordfall gibt der Polizei in Wien gerade Rätsel auf. In einer Wohnung in Favoriten ist eine Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Hinweis kam von einem Mann in Oberösterreich. Dass laut Kronenzeitung eine Axt im Kopf des Toten gesteckt ist, hat die Polizei auf Nachfrage der Austria-Presseagentur weder bestätigt noch dementiert. Mehr von Bernd Macedolnik.
Der Fall ist noch einigermaßen mysteriös. Polizeisprecher Markus Dietrich.
Es ist ein Mann in den Vormittagsstunden auf eine Polizeiinspektion in Oberösterreich gegangen und hat dort angegeben, es liege eine Person tot in seiner Wohnung. Das hat sich nach einer Wohnungsöffnung dann bestätigt. In der Wohnung in Favoriten wurde ein männlicher Leichnam mit massiven Verletzungen aufgefunden.
Derzeit ist die Spurensicherung in der Wohnung an der Favoritener Bloch-Bauer-Promenade. Auch ein Gerichtsmediziner wurde hinzugezogen. Über das genaue Ausmaß der Verletzungen hält man sich bedeckt. Der Mann, der den Hinweis gegeben hat, befindet sich in Polizeigewahrsam. Er soll jetzt nach Wien überstellt und von den Ermittlern befragt werden. Davon erwarten sich die Kriminalistinnen Aufschluss über Ablauf und Motiv der Bluttat. Auch die Identität des Opfers wird derzeit ermittelt.
Fast 1800 Verkehrsunfälle mit E-Scootern sind im Vorjahr in Österreich registriert worden. Tendenz steigend, berichtet Adam Michalech.
Insgesamt hat es laut ÖAMTC-Bericht auch 3 Tote gegeben, mehr als 1600 Scooterfahrende sind verletzt worden. Und in den vergangenen 5 Jahren sind die Unfallzahlen hier deutlich gestiegen, sagt der ÖAMTC. Es gäbe außerdem eine hohe Dunkelziffer, denn zahlreiche E-Scooter-Unfälle werden nicht gemeldet. Die häufigsten Ursachen waren Vorrangverletzungen, Ablenkung und Alkohol- oder Drogeneinfluss. Vielen würden hier die notwendigen Fahrfertigkeiten fehlen, denn die Fahrdynamik von E-Scootern sei sehr speziell und die Gefahren im Straßenverkehr werden oft unterschätzt, warnt der Club.
Das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt.
Und das sind die Wetteraussichten für Vorarlberg.
Heute Nacht gibt's dichtere Wolken, dann aber wieder vermehrt klarer Himmel. Morgen am Dienstag sind noch ein paar Sonnenstrahlen möglich, aber vom Süden her wird der Regen häufiger und die Wolken werden dicker. Am Mittwoch wird es zunehmend stürmisch und föhnig, die meiste Zeit scheint aber die Sonne.
Gute Fahrt, der Verkehrsservice gleich 4:08.
Es sind uns keine Störungen gemeldet, wenn Sie aber noch Infos für uns haben, gerne her damit unter 0800 20 4000.
Radio Vorarlberg Nachrichten. Die Tageszusammenfassung in einfacher Sprache.
Heute hat sich zum ersten Mal der Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf israelische Zivilisten gejährt. Israel hat an diesem Jahrestag der Opfer gedacht. 1205 Menschen wurden durch die Hamas getötet und etwa 250 Menschen in den Gazastreifen entführt. Israel hielt um 6.29 Uhr in der Früh eine Schweigeminute ab. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Hamas damals ihren Angriff begann. Auch am Jahrestag gab es Angriffe der Hamas auf Israel. In vielen Ländern fanden heute Gedenkfeiern statt. Auch in Österreich wird an die Opfer der Hamas erinnert. Dazu wurde auch das Parlament in den Farben Israels bestrahlt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Gespräche mit den Parteichefs nach der Nationalratswahl fortgesetzt. Am Vormittag kam ÖVP-Obmann Karl Nehammer in die Hofburg. Am Nachmittag war SPÖ-Chef Andreas Babler zu Gast. Morgen folgen noch die Parteichefs von den Neos und den Grünen, Beate Meindl-Reisinger und Werner Kogler. Bereits am Freitag war FPÖ-Chef Herbert Kickl bei Van der Bellen. Die FPÖ hat die Wahl gewonnen. Van der Bellen will erst nach allen Gesprächen wieder etwas zu seinem weiteren Vorgehen sagen. Der Nobelpreis für Medizin geht heuer an die beiden Forscher Victor Ambros und Gary Rufkin aus den USA. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre Entdeckung der Mikro-RNA und ihre Rolle im Körper. Diese Moleküle steuern die Genaktivität. Ärzte können bei Menschen untersuchen, ob diese verändert sind und so Krankheiten wie Krebs früher erkennen. Zudem lassen sich Medikamente entwickeln, um kranke Zellen zu verändern oder zu stoppen. Die Nobelpreise werden traditionell am 10. Dezember in der schwedischen Hauptstadt Stockholm verliehen. Das ist der Todestag von Nobelpreisstifter Alfred Nobel. Das waren Nachrichten in einfacher Sprache, gelesen von Arthur Treinacher.
Radio Vorarlberg, Kultur. Mit Carina Jill.
Nun sag, wie hast du's mit der Kultur? Diese Frage stellten die Theaterkosmosleiter Augustin Jack und Hubert Tragaschnik den KultursprecherInnen der im Vorarlberger Landtag vertretenen Parteien. Die Diskussion fand zwar bereits vor der Nationalratswahl statt, an Aktualität hat sie nicht verloren, ganz im Gegenteil. Kommenden Sonntag wird im Land gewählt. Herzlich willkommen zu dieser Sendung Kultur, in der wir Auszüge aus dieser Diskussion bringen. Zuvor, wie immer, Musik.
Don't change yourself. Don't change yourself. Don't change yourself. That's who you are. Yeah, who you are. I'm not an angel, I'm not perfect, I ain't do that, though sometimes I'm crazy, but at least I'm myself. Stay the way you are. You're just perfect. You ain't too bad, but sometimes you're crazy, but at least yourself. Live your rhythm of life. Live your rhythm of life. Live your rhythm of life, and don't follow the rhythm of your wife.
Am 13. Oktober kommenden Sonntag findet die Landtagswahl 2024 statt. Mit dieser Wahl werden die politischen Weichen für die nächsten 5 Jahre in Vorarlberg gestellt. Auch für alle Kunst- und Kulturschaffenden eine wichtige Wahl, die mitentscheidet, wie sich die kulturelle Atmosphäre in absehbarer Zukunft entwickeln wird. Wir haben in diesem Wahlkampf viel gehört, wenig bis gar nichts allerdings über die Kultur bzw. über die Vorhaben der Parteien zur Kultur. Diesen Mangel nahmen die Theaterkosmosleiter Augustin Jack und Hubert Dragaschnik zum Anlass, alle fünf KultursprecherInnen der im Vorarlberger Landtag vertretenen Parteien zu einem Gespräch zu bitten und ihnen die Frage zu stellen: Nun sag, wie hast du's mit der Kultur? Zum Ablauf der Diskussion bzw. dieser heutigen Sendung: Alle KultursprecherInnen, Christoph Thoma von der ÖVP, Manuela Auer von der SPÖ, Hubert Kinz von der FPÖ, Bernhard Weber von den Grünen und Gerfried Thür von NEOS, alle einzeln hielten ein kurzes Eingangsstatement. Daraufhin wurde ihnen von allen anderen Kultursprechern je eine kurze Frage gestellt. Die Statements waren inhaltlich erwartbar, bei den Fragen und deren Beantwortungen gab es aber durchaus Überraschungen. Das erste Statement macht Gerfried Thür von NEOS nach einer Begrüßung von Augustin Jack und Hubert Dragaschnik.
Ich darf Sie recht herzlich hier im Theater Kosmos zu einem Kosmos-Diskurs begrüßen, an einem, wie wir finden, ganz wichtigen Abend. Es stehen zwei große Wahlen vor uns und für uns war es eine Überlegung, die Kultursprecher und Sprecherin der im Landtag vertretenen Parteien einzuladen, um ihnen auch die Frage zu stellen, was sie unternehmen, dass Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende ihre Partei wählen. Das heißt, wir freuen uns, von ihnen die einen oder anderen Aspekte ihrer kulturpolitischen Arbeit vermittelt zu bekommen. Was unternehmen eben diese Parteien, besonders weil wir das Gefühl haben, dass, wenn wir die wahlwerbenden Parteien so betrachten, dass eigentlich, obwohl man sich als Kulturland bezeichnet, beziehungsweise wenn man nach Bregenz fährt, steht ja auch Großkulturstaat, dass die Kultur in den wahlwerbenden Programmen relativ kurz kommt. Auf jeden Fall nicht an erster Stelle auf Seite 93, Seite 24, also weit hinten. Und wir aber der Meinung sind, dass das schon ein wesentlicher Bestandteil einer gesellschaftlichen Dynamik ist. Und wir hoffen, dass es ein Abend wird, in dem uns die einzelnen Kultursprecher und Sprecherinnen einen Einblick geben in die Aspekte, auch in die zukünftigen Aspekte der kulturpolitischen Arbeit ihrer Partei und der kulturpolitischen Absichten ihrer Partei.
Weil es sehr wesentlich ist, in den nächsten 5 Jahren, was für eine Atmosphäre denn in einem Land wie Vorarlberg herrscht, wenn es um Kultur geht. Vielleicht ist sogar diese Atmosphäre noch wichtiger als ein großes Ziel. Und ich denke, dazu werden wir Statements hören, gute Überlegungen haben. Dann werden wir beginnen mit Gerry Thür von den NEOS mit seinem ersten Statement. Bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Was verstehen wir von Kunst und Kultur? Was ist für uns ganz besonders wichtig? Für uns NEOS steht Kultur und Kunst für Freiheit, für Vielfalt, für eine offene Gesellschaft. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und das sollte nicht nur jetzt eine Selbstverständlichkeit sein, sondern auch eine bleiben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und in Zeiten wie diesen und wir weisen auch immer wieder darauf hin, dass es natürlich auch hier um eine Wahl geht, wo es dann auch um die eine oder andere Weichenstellung geht, macht uns natürlich schon auch Sorgen, wenn man ein bisschen über die Grenze hinausschaut und wenn man zum Beispiel schaut, wie es so in unserem Nachbarstaat Ungarn aussieht, wo eigentlich mehr eine illiberale Demokratie gefordert wird oder gefördert wird und der Staat mehr als Lenker der Kultur und Kunst tätig wird. Und das ist natürlich genau überhaupt nicht unser Ansinnen, was wir unter Kunst und Kultur verstehen. Der Staat soll ganz klar, die Politik soll ein Rahmengeber sein und kein Lenker sein. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die Kultur, auch die liberale Demokratie, die wir haben und die wir auch wirklich behalten wollen, dass die Kultur hier auch ihren Stellenwert hat und auch gesehen wird und dass man hier auch diesen Mehrwert auch in einer Kulturstrategie des Landes, dass man diesen Mehrwert auch immer wieder mal aufzeigt und auch transportiert. Und das ist wichtig. Für mich persönlich ist Kultur, Kunstkultur auch ein Ort, wo es auch um Reflexion geht. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Künstlerinnen und Künstler einfach auch so den Spiegel vorhalten, wo wir als Gesellschaft stehen, sei es in einer eher humoristischen Art oder auch in einer ernsten Art. Aber ich glaube, das ist wichtig und da hat die Kultur für uns als Gesellschaft eine ganz eine zentrale Rolle, dass wir das immer wieder auch einmal vor Augen führen, wo wir stehen und wie wir uns auch weiterentwickeln können. Wir NEOS haben natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen, über die schwierige finanzielle Situation in der Kultur- und Kunstschaffenden in Vorarlberg. Und da hat das Land Vorarlberg natürlich alleine eine gewisse Rolle, aber nicht die einzige Rolle. Und da muss ich einerseits den Regierungsparteien zugestehen, ich bin auch Finanzsprecher. Das Land hat natürlich ein Ausgabenproblem, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ein strukturelles Finanzdefizit über mehrere Jahre, auch über nicht nur wegen Corona, sondern darüber hinaus. Aber wenn man das Kulturbudget anschaut, dann hat es zwar eine leichte Erhöhung gegeben in letzter Zeit, aber über einen Mehrjahreszeitraum ist es eher unter der Inflation. Und da hat natürlich gerade die freie Szene ganz besonders darunter gelitten. Ich denke, wir sollten hier schauen, wie können wir Förderung, die Finanzierungsbasis auf eine mehrjährige Basis auch stellen. Wir können mal Förderungen von anderen Gebietskörperschaften bis also Bund bis zur EU. Ich höre, dass dann doch auf Bundesseite immer wieder auch die ein oder anderen Förderungen gar nicht abgeholt werden. Also die Frage ist da, wie können wir da Verbindungsmänner und Frauen schaffen, wo man dann das auch entsprechend lukrieren kann für das Land, sodass nicht nur das Landesbudget dazu zu stark in Anspruch genommen ist. Das Land hat eine Kulturstrategie. Für uns ist da immer die Frage, das steht immer als NEOS, immer, was ist eigentlich das Ziel, was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin? Das ist für uns immer so eine Grundsatzfrage in jedem Themenbereich. Und wir glauben, dass es wahrscheinlich bei der Kulturstrategie ist doch noch einige Stimmen von den Kunst- und Kulturschaffenden gibt, die vielleicht noch nicht gehört oder zu wenig gehört worden sind, dieser Prozess sich nicht abgeschlossen, und da glauben wir, dass man da noch weitermachen muss. Vor allem auch für uns natürlich die Jungen ein großes Anliegen, der Nachwuchs. Wie können wir als Nachwuchsförderung noch generationenübergreifend vielleicht auch Prozesse gestalten, wo das ermöglicht ist. Aber wie gesagt, nicht inhaltlich lenken, sondern eben Rahmenbedingungen vorgeben. Und schließlich ist überhaupt gar keine Frage, dass die Ergebnisse der Prekariatstudie, die vorliegen, die ja auch verheerende Situationen aufgezeigt haben, dass die Fair-Pay-Strategie natürlich fortgesetzt werden muss. Ich glaube, das ist parteienübergreifend überall klar. Da wird jeder zustimmen. Die Frage ist das Wie. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch im Wesentlichen. Die Frage ist, wie man das gebietskörperübergreifend dann auch entsprechend schaffen kann.
Bernie, wenn ich dich um eine Frage bitten dürfte.
Eine konkrete Frage, was jetzt Land Vorarlberg betrifft, und was könntest du dir vorstellen, wenn du die nächsten 5 Jahre wieder Kultursprecher im Landtag bist? Was machen wir, damit die freie Szene besser dasteht in 5 Jahren wie jetzt?
Das, was mir im Zuge der Erstellung der Kulturstrategie, was zu mir getragen worden ist, ist das vor allem, dass die freie Szene zu wenig die Stimme mit eingebracht hat oder hat können. Und das scheint mir besonders wichtig zu sein. Ich persönlich und wir als NEOS glauben nicht, dass wir jetzt da jetzt irgendwie inhaltlich sagen, okay, wir stellen jetzt diesen oder jenen Schwerpunkt, sondern in der freien Szene geht es darum, dass sie wirklich innovativ sein kann, dass es einfach auch frei von Zwängen und Vorgaben aktiv sein kann. Vielleicht brauchen wir da eine verbesserte strukturell vielleicht Verbindungspersonen, die diese Stimme stärken, um daneben Prozesse zu gestalten.
Das Kulturbudget kennst du. Wie würdest du das weiterentwickeln?
Für mich ist die Frage, und ich hatte da auch gerade in letzter Zeit das ein oder andere Gespräch, und das kam auch von den Landesgesellschaften, zu sagen, wie können wir uns auch besser zusammentun, um auch Förderung vom Bund oder auch von EU auch verstärkt abzuholen. Also nicht nur auf das Land oder die Gemeinden zu schauen, wie können wir da auch mehr abholen, um dann auch mehr Spielraum über das, auch über die freie Szene dann auch letzten Endes zu erreichen.
Sie hören die Sendung Kultur, in der wir heute eine Zusammenfassung der Diskussion zum Thema Zukunft der Kultur im Vorarlberger Landtag bringen. Die Theaterkosmosleiter Hubert Dragaschnik und Augustin Jack haben die KultursprecherInnen der im Landtag vertretenen Parteien eingeladen, über ihren Kulturbegriff zu sprechen. Im Anschluss wurden Fragen der anderen Kultursprecher gestellt. Im Folgenden hören Sie Manuela Auer von der SPÖ und im Anschluss Hubert Kienz von der FPÖ.
Ich darf Manuela Auer die Gretchenfrage stellen. Sag, wie hast du's mit der Kultur?
Also ich bin ja immer sehr kontroversiell angelegt, auch im Landtag. Ich versuche es heute ein wenig anders. Ich überlege, wie könnte es in den nächsten 5 Jahren mit der Kultur ausschauen in Vorarlberg, mit Kunst und Kultur. Ich wünsche mir, dass Kunst Kultur sein kann, dass die Bedeutung von Kunst und Kultur den Stellenwert bekommt, den er haben muss, den die Kunst haben muss, den die Kultur haben muss, den sie jetzt nicht hat. Dass die Kultur, die Kunst kein Bittsteller mehr ist. Ich habe es als Kultursprecherin in den letzten 5 Jahren erlebt, auch in den schwierigen Zeiten. Kein Infrastrukturprojekt muss anklopfen und betteln, muss nachhaken. Die Kunst, die Kultur macht das immer schon. Ich war in meinen jungen Jahren 10 Jahre lang Kulturveranstalterin, mit vor allem der freien Szene viel zu tun gehabt, und da hat sich nicht viel verändert. Die Frage nach mehrjähriger Finanzierung, die Frage nach guten Veranstaltungsräumen, die Frage nach guter Absicherung, nach finanzieller Absicherung, die Einkommensfragen, all das sind Fragen, die uns als Kultursprecher, Kultursprecherinnen beschäftigt, sind Fragen, die uns heute beschäftigen, die uns in der nächsten Periode beschäftigen werden. Und was ich immer so beschämend finde, ist, dass die Kunst und die Kultur meines Erachtens sehr stiefmütterlich behandelt wird, und ohne Kunst ist alles nichts. Die gesellschaftspolitische Bedeutung ist vielen Politikerinnen und Politikern nicht klar. Wir erleben die zunehmende Entdemokratisierung der Gesellschaft, und dem muss entgegengewirkt werden. Wir brauchen dringend eine massive Aufstockung der finanziellen Mittel. Die ist auch möglich. Bin mir ganz, ganz sicher, dass es möglich ist. Und hier könnte Vorarlberg einen guten Schritt setzen. Auch in Österreich ist eine Aufstockung der Mittel gefordert. Aber ich denke, hier müssen wir gemeinsam auch ein Zeichen setzen, dass die Mittel aufgestockt werden, massiv aufgestockt werden. Tatsächlich wurde sie in den letzten Jahren, wenn wir die Inflation uns anschauen und die Erhöhung bei den ganzen Infrastrukturkosten, sind die Mittel gesenkt worden. Hier brauchen wir eine massive Aufstockung. Ich stelle mir vor, dass es plötzlich einen partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe mit den Künstlerinnen und Künstlern gibt, dass wir zusammensitzen und die Probleme gemeinsam am Tisch besprechen und nicht mit einigen wenigen Auserwählten, wie es bei der Kulturstrategie im Bregenzer Wald war, die für mich nicht gelungen war, wo ich mir wünsche, auch mit der neuen Ausrichtung, dass es passieren wird und dass wir auch gemeinsam besprechen mit Betroffenen, mit den Künstlerinnen, mit den Veranstalterinnen, wo geht es die nächsten 5 Jahre hin. Das werden wir als Politikerinnen nicht entscheiden können. Das muss ein gemeinsamer Prozess sein. Und wir müssen darauf schauen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen für künstlerisches Handeln und für das Entwickeln von Kunst und Kultur hier im Land zu ermöglichen.
Danke. Christoph.
Danke, Manuela. Du hast es gesehen, du willst nicht kontroversiell sein heute. Ich halte mich so zurück. Brich das Statement einfach mal auf ein konkretes Projekt aber und stell uns da, wie du das finanziell oder was du anders machen willst. Nenn eins ein Projekt, erklär uns das bitte.
Also ich sage jetzt, was ich finanziell mir vorstelle. Ich würde jetzt zum Beispiel ganz konkretes Kulturbudget verdoppeln. Das wäre ein halbes BIP, das wäre die Hälfte des Regionalbruttoproduktes in Vorarlberg. Es ist eine konkrete Forderung. Wenn ich mir anschaue, was allein die Tunnelspinne kostet, was andere Projekte kosten, die man locker finanziert, wenn ich sehe, was die VKW in Vorarlberg an Übergewinnen einnimmt und davon kaum was ins Kulturbudget zusätzlich wandert, dann reden wir gerne über dieses Thema. Halte ich für ein kluges Thema. Ein konkretes Projekt, über das wir zusätzlich reden können, ist ein Depot. Wir können gerne über Räume reden, die die Kultur braucht. Wir können gerne über die freie Szene, die wirklich Geld braucht, zusätzlich reden. Fair Pay muss gut finanziert sein. Also ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die sicher auch noch vom Publikum gebracht werden.
Bitte, Hubert.
Kein Bittsteller ist ein Credo. Heißt das Blankoscheck für alles, was Kunst und Kultur ist? Wie liegt es im Spannungsfeld mit den Finanzeinnahmen, die derzeit sinken? Was soll verdoppelt werden?
Also die Hälfte des Bruttoregionalproduktes in Vorarlberg sind 120 Millionen. Das ist genau das Doppelte des Landesbudgets für Kultur, die 62 Millionen. Das wäre die Verdoppelung. Das ist zu dieser Frage die Wohnungsfrage. Die Kosten für Wohnen stellen sich Künstlerinnen und Künstler genauso. die Frage nach Arbeit, sozialer Absicherung, ich denke nur an die Künstlersozialversicherung, Künstlerinnen-Sozialversicherung, all diese Fragen stellt sich die Gruppe der Künstlerinnen und Künstler genauso, und darum ist es nur gerechtfertigt, dass wir uns auch die Frage der Budgetierung in diesem Bereich stellen.
Manuela, du bist ja nicht nur Kultursprecherin im Landtag, sondern bist ja auch Gewerkschafterin. Mhm. Jetzt ist, wenn man den die Prekariatstudie gelesen hat und die Handlungsfelder sich angeschaut hat, wo es was zu tun und wo der Hebel zum Ansetzen ist, hat man gesehen, dass natürlich sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler im Vorarlberg, wieder vor allem Künstlerinnen der freien Szene, sehr stark unter fehlenden Versicherungszeiten leiden, unter mangelnden Versicherungen, Krankenversicherung, Altersvorsorge etc. etc. Was hättest du für eine Idee, wo man sozial- und arbeitsrechtlich oder in den Feldern der Hebel ansetzen könnte? Wo gibt es Verbesserungsmaßnahmen?
Ja, ich glaube, dass man im Bund einfach mit den Sozialversicherungen verhandeln muss, dass das System derzeit nicht ausreichend ist, dass vor allem Zeiten, in denen ich am Werk arbeite, am Produkt arbeite, dass diese Zeiten nicht abgesichert sind. Ich glaube, dass man das mit den Künstlervereinigungen gemeinsam erklären muss, wer ist Künstler, wer ist Künstlerin, damit ich aufgenommen werde. Wir haben die Diskussion immer wieder gehabt, wer ist Künstler, wer ist Künstlerin. Das soll über die Aufnahme in einen Berufsverband passieren, und dann muss ich zu Versicherungszeiten kommen. Am besten wäre natürlich, aber das ist auch ein Wunsch ans Christkind, wäre eine Grundversorgung. Das würde vieles erleichtern.
Ich darf die Gretchenfrage an den Hubert Kinz stellen. Lieber Hubert, sag, wie hast du es mit der Kultur?
Eigentlich ganz gut. Kunst und Kultur in all den Ausprägungen, die wir tagtäglich erleben dürfen, sind der Identitätsstifter unserer Gesellschaft. Das höchste Ausdrucksform haben wir die Kunst. Sie soll nur durch die Rechtsordnung und die der Rechtsordnung zugrunde liegenden Menschen und Grundwerte beschränkt sein. Das heißt, es ist künstlerische Freiheit notwendig, die allerdings bedingt einmal auch die Freiheit von Einordnungen in Berufsverbände, denn auch das ist bereits Einschränkung, und auch Freiheit der Bürger zur Kritik an und zur kritischen Auseinandersetzung mit der Kunst. Kultur soll reichhaltig und vielfältig sein und verbindet Menschen. Dabei hat auch für uns Freiheitliche der Erhalt der Kulturdenkmäler hohe Bedeutung. Und es gilt, ausgehend von einem hohen Niveau, Österreich hat ein hohes Niveau weltweit gesehen, eine freie Weiterentwicklung der Kultur und der Kunst zu ermöglichen und dabei auch unsere Muttersprache, nämlich Deutsch, als wichtiges kulturstiftendes Element zu fördern, was nicht heißt, dass nicht auch Kultur und Kunst in anderen Sprachen zu performen und zu leisten ist. Hauptaufgabe der Kulturpolitik ist meiner Meinung nach die Förderung der Weiterentwicklung des Reichtums an Kultur in unserer Gesellschaft. Dazu haben wir die Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der Freiheit und Vielfalt zu schaffen. Kunst sollte nicht staatlich instrumentalisiert werden, sie soll Selbstzweck bleiben. Nur so kann sie Schule der Fantasie und der Selbsterkenntnis bleiben. Und ich bin persönlich ein Anhänger von Fair Pay mit aller Konsequenz und einer mehrjährigen Planbarkeit.
Danke, Hubert. Du hast gerade von der Offen der Freiheit der Kunst geredet, als Vertreter der Freiheitlichen. Meine Frage an die: Es gab höher im Mai eine große Aufregung, vor allem in der Steiermark, wo die FPÖ gefordert hat, dass man das Bruseum von Günter Brus, das ist ein Orgnertrag vom Universalmuseum in der Steiermark ist, schließen soll. Und sie haben einen Antrag an den Kulturreferenten, das ist der Landeshauptmann, gestellt, dass man das Museum schließen soll, alle Werke von Günter Brus verkaufen soll, um damit die Volkskunst zu fördern. Wie geht es da mit solchen Aussagen in deiner Reihe und mit solchen Ansichten, nur wenn man der Thomas Spalt gehört hat, der vor allem heimische Volkskultur, Musikverbände, Chöre und Musikkapellen, ohne um das jetzt irgendwie schlecht zu reden, das ist extrem wichtig, aber wenn man nur noch das vor allem im Kopf hat und dort wesentlich höhere Förderungen verlangt.
Ich glaube, wenn du siehst, was insgesamt Freiheitliche über Kultur denken, also von mir aus gesehen, sind Schließungen kein Thema. Ja, natürlich gehören auch die traditionellen Sachen gefördert, ist klar. Aber das heißt nicht ein Nein zu anderen. Also bei mir nicht.
Wir haben ja in der vergangenen Periode gemeinsam für Erhöhungen im Kulturbudget gekämpft, die Oppositionsparteien. Jetzt könnte es durchaus sein, dass die FPÖ in der Regierung ist, in der nächsten da in Vorarlberg. Kämpfen wir dann wieder gemeinsam für Erhöhungen im Kulturbudget mit der FPÖ in der Regierung?
Soweit ich dabei bin, ja.
Gerne.
Ja, aber du hast über die Vielfalt gesprochen und dass man die ja entsprechend unterstützt. Wie schätzt du als Kulturkenner, Kunstkenner wirklich des Landes hier die Vielfalt ein im Land und was glaubst du, was wären so für Stellhebel, um die noch weiter zu fördern?
Vielfalt ist keine Grundlage, sondern Vielfalt soll ermöglicht werden. Lass man doch die Künste ihre Kunst machen und daraus ergibt sich dann eine Mehrheit oder eine Vielfalt. Aber vorzuschreiben, ist schon wieder einzuengen. Wichtig ist, dass jeder kann, wenn er will.
Ja, Hubert, eine Frage kann ich dir nicht ersparen und die schließt dann die Frage von Bernie Weber an. Was antwortest du oder was sagst du deinem FPÖ-Kultursprecher im Nationalrat, Feldkirchenstadtrat Thomas Spalt, auf seine Aussage hin bei der Eröffnung der Europäischen Kulturhauptstadt in Bad Ischl, als er eine Tanzproduktion aufgrund von nackten Frauen und Männern auf der Bühne in einem Ton vernichtet hat, in einem 10-minütigen Podcast, in einem Stil, den wir in Österreich schon einmal hatten oder in der Art. Was antwortest du dem Thomas Spalt? Weil wenn du sprichst von der Freiheit der Kunst, würde ich sagen, ist das FPÖ-Kulturpolitik, die Freiheit der Kunst tatsächlich einzuschränken?
Aus meiner Sicht nein, bin ich anderer Meinung. Das darf man auch sein.
Erstes Auto vor Fiesta hol dich ab. Ohne Plan drehen rum durch mein Heimatkaff. Tagelang Hitze, heiß, aber kippen knapp. Das erste Mal so richtig verliebt. Überhaupt kein Plan mehr, wo ich grad bin. Das Leben ist allein, ich muss ziehen. Augen zu und fliegen. Denn wir sind nachts auf und ertrinken die Zeit. Fucked up, aber niemals allein. Kein Split mehr, man tankt keine Kohle auf der Bahn. Doch die ganze Gang ist schlaff. Und wir sind nachts wach und ertrinken die Zeit. Fucked up, aber niemals allein. Kein Split mehr, man tankt keine Kohle auf der Bahn. Doch die ganze Gang ist schlaff. Ich schwör dir, dass sie alles endet nie. Gehört die Welt, verdammt, wir bleiben für immer hier. Exips auf CDs gebrannt, Küsse auf der Rücksitzbank. Durch alles endet hier. Das erste Mal so richtig verliebt. Überhaupt kein Plan mehr, wo wir grad sind. Das Leben ist ne Leine, ich will ziehen. Augen zu und fliegen. Denn wir sind nachts wach und ertränken die Zeit. Zwar fucked up, aber niemals allein. Kein Sprit mehr in meinem Tank, keine Kohle auf der Bank. Doch die ganze Gang der Stadt. Wir sind nachts wach und ertrinken die Zeit. Zwar fucked up, aber niemals allein. Kein Sprit mehr in meinem Tank, keine Kohle auf der Bank. Doch die ganze Gang der Stadt. Wir sind nachts wach. Das fucked up. Sind immer nachts wach. Ja, immer nachts wach. Fuck.
Wie hast du's mit der Kultur, wurden die Kultursprecherinnen der im Landtag vertretenen Parteien gefragt bei einem Diskursabend im Theater Kosmos. Im Anschluss hören Sie Bernie Weber von den Grünen und Christoph Thoma von der ÖVP.
Bernie, dein Statement bitte.
Ich bin überzeugt davon, dass der gesellschaftliche Nutzen, den Kunst leisten kann, unglaublich groß ist und völlig unterschätzt wird. Und noch einmal, Kunst muss nichts, aber Kunst kann meiner Meinung nach extrem viel. Wenn wir uns daran zurückerinnern, während Corona ging es um die Debatte, wer ist systemrelevant und wer nicht. Und ich glaube nicht, dass Kunst und Kultur systemrelevant ist, aber es ist gesellschaftlich höchst relevant. Wenn man das erkennen kann, wenn man das an das glaubt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, zum überhaupt eine irgendeine Beschränkung des Kunst- und Kulturbudgets zum Denken, weil in Zeiten wie diesen ist der gesellschaftliche Zusammenhang das Um und auf das, was wir schauen müssen und das, was wir machen. Weil kulturelle Teilhabe, das fördert und stärkt den Zusammenhalt und das Zusammenleben. Und wenn man das nicht erkennt, dann geht man einfach einen ganzen großer blinder Fleck vor etwas, was für die Politik extrem wichtig ist. Und nur ein Beispiel, du hast vorhin ein Beispiel, Frau Christoph, es gibt bei uns MINT-Schulen und ich finde das gut, da geht es um verstärkt darauf hinzuweisen, auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik etc. Ich glaube, wir brauchen nicht nur MINT-Schulen, wir brauchen bunte Schulen. Es muss eine Geige mindestens so wichtig sein in der Schule wie ein Laptop. Und dort muss man einfach anschauen, dort gibt es extrem viel nachzuholen. Die Kinder in unserer Schule haben viel zu wenig Zugang zu Kunst und Kultur, zum Jodeln und Singen und so. Doof, wie das klingen mag. Ich bin überzeugt davon, dass das extrem viel kann und dass es da ganz, ganz viel zum Nachholen und zum Verbessern gibt. Wenn es um die Kreativitätsbewahrung, wir müssen die Kinder gerne fördern, die haben nur Kreativität, wir müssen nur schauen, dass wir sie nicht verschütten. Das ist eine große kulturpolitische Aufgabe, finde ich, dass wir dort dazu schauen, das sind unsere Künstler und unser Publikum von morgen. Da gibt es extrem viel Potenzial und das ist ja der einzige Punkt, wo wir alle erreichen, das ist nur, passiert nur in der Schule, es passiert in der Elementar- und Pädagogik und der Kindergartenbetreuung. Dort müssen wir ansetzen und da geht es nicht um das, zum inhaltliche Vorgaben machen, sondern um die Möglichkeit schaffen, dass alle Kinder mit dem in Berührung kommen. Ganz konkret, glaube ich, auch zum Bittstellertum von dir, Manuela. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir uns einmal das Fördersystem ganz genau einmal überlegen und überlegen, ob Förderung das Richtige ist oder ob es in vielen Bereichen nicht in eine Finanzierung gehen soll. Ich weiß nicht, die Katze im Sack, wie du gesagt hast, Hubert, kauft man ganz oft nicht ein. Wenn ich da an die Poolbar denke, die ist über 30 Jahren ihr Festival machen, 30 Jahre lang. Der Herwig Bauer wird, wenn er finanziert wird, nicht nur gefördert wird, sicher mal nicht aufhören. Das Theater Kosmos auch nicht. So ist halt ein von Jahr zu Jahr werkeln, Anträge stellen, Projektanträge und hoffen, dass es funktioniert. Eine Finanzierung und eine Förderung sind zwei große Unterschiede. Ich glaube, dass die Kulturförderung noch einmal ganz, dass man ganz gut darauf anschauen muss, dass es weniger um Output geht, also wie viel Veranstaltungen, wie viele Tickets, wie viele Zuschauer, sondern dass es eher mehr um Input geht, um kultureller und gesellschaftlicher Mehrwert, was man fördern kann. Das hat noch nichts mit dem Inhalt zum Tor, das hat mit der Ausrichtung zum Tor. Und dort, glaube ich, muss man gut anschauen und das muss so ein partizipativer, das ist falsch ausgesprochen, ich sage es lieber nicht noch einmal, aber ich habe es verstanden, Prozesse, wo man die Künstlerinnen und Künstler viel mehr einbindet, die Interessensgemeinschaften, die wissen, was sie leisten können und in welchem Bereich. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und dass man dort dranbleiben muss und dort das Feld ganz, ganz weit aufmachen muss und nicht nur ein Klee verbessern bei dem, was wir jetzt schon machen. Und das Budget haben wir leider, das ist das zweite Geständnis, ohne dort angebracht, wo immer es gewünscht hat.
Christoph?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das sind jetzt ein paar Dinge, die ich eigentlich richtig stellen müsste, Herr Koalitionspartner, aber das lasse ich jetzt. Wie schaut denn so eine bunte Schule aus, konkret? Was ist denn das? Weil das ist ein bisschen so Wunsch nach Christkind. Was ist denn das?
Also die bunte Schule, wie ich mir das denke, da wird nicht MINT abgeschafft, sondern da wird was dazugekommen. Und das sind einfach Kooperationen, beispielsweise in Musikschulen, solche Modelle, herzliche Geber in der Schule am See, wo einfach beispielsweise eine ganze Klasse ein Jahr lang ein Instrument lernt. Dort hat der ganze Klasse in der Volksschule Giga gespielt. Es haben alle müssen das Gleiche lernen. Also alle haben müssen Giga spielen. Und dann ist man, das haben wir in einem Gespräch einmal mit Musikschuldirektoren und Expertinnen zum Hören gekriegt. Dort haben sie festgestellt, dass die türkischen Bürble und Mordlerner extremes Talent haben zum Giga spielen, weil aufgrund ihrer Musik, die sie kennen, aufgrund der Tonalität, die sie dort hören, und dass sie einfach dort ein großes Talent dazu machen. Das sind viele, viele Kinder, die einfach verloren gehen, die nie in eine Musikschule kommen. Und solche Talente gibt es zum Finden, gilt es zum Fördern, zu entdecken. Und das macht gesellschaftlich einen extremen Unterschied. In einer Band ist es entscheidend, dass man einem anderen zuhört, sonst ist man keine Band, sonst kann man nicht spielen. Wenn man miteinander Musik macht, lernt man es Zuhörer und auf einen anderen Rücksicht nehmen. Das ist mir gesellschaftlich extrem wichtig und das kann in der Schule in der Form beispielsweise passieren.
Hubert, bitte.
Es gibt natürlich auch in der Kunst Solisten, lieber Bernie. Du möchtest Finanzierbarkeit, jetzt haben wir beengte finanzielle Mittel. sinken die Einnahmen des Staates, kürzen wir jetzt bei Pflege, Spital, Sozialhilfe?
Das glaube ich nicht, dass wir dort kürzen. Aber da würden wir doch gleich ein paar Sachen einfallen. Erstens ist natürlich Politik immer eine Frage der Priorisierung und der Abwägung. Die finanziellen Mittel müssen verteilt werden. Und wenn einem bewusst ist, was das für einen gesellschaftlichen Nutzen stiftet, dann ist das, glaube ich, nicht so schwierig zum herausfinden, wo man vielleicht was einsparen könnte oder wo man vielleicht auch an der Stellschraube drehen müsste, was wie wo finanziert wird. Und wir reden da nicht von Milliarden im Land, sondern von wesentlich geringeren Beträgen. Schon wenn ich an das glaube, was die Manuela sagt, dass man das Kulturbudget oder das Förderbudget verdoppeln müsste, ich glaube, auch das wäre nicht so eine große Mammutaufgabe. Und es gibt ganz, ganz viele Infrastrukturprojekte, die sind auch schon teilweise gefallen. Da muss man sich halt hinterfragen, ob es die wirklich braucht ob man besser in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und in die Solidarität der Gesellschaft und in die Förderung und Unterstützung, Finanzierung der Kunst investiert.
Geri, bitte.
Wie läuft es ab bei Budgetverhandlungen in der Regierung? Was glaubst du, wie kann Kunst und Kultur eine stärkere Stimme gegeben werden, damit das besser funktioniert in der Zukunft?
Jetzt zeige ich mal so, wie ich das hier, wie das abläuft. Oder es gibt natürlich vom Finanzreferenten des Landeshauptmanns einen Budgetpfad, der vorgegeben wird, und dort steht immer an die ganzen Abteilungen, die ganzen Ressorts, woran sie sich orientieren müssen. Also das ist ein durchgehender Pfad, der gilt für alle gleich, und dann geht es ums Verhandeln. Und je stärker die Kraft ist, die Power ist und das Standing ist des jeweiligen Referenten, umso besser ist natürlich auch die Karten, die er hat. Und wenn das Bewusstsein für den gesellschaftlichen Nutzen entsprechend groß ist, dann wird auch die Verteidigung oder das Erreichen des Budgetziels wahrscheinlich wesentlich einfacher sein, als wenn es da nur um ein Orchideenthema geht, wie das teilweise Kunst und Kultur ist. Und das habe ich auch das Gefühl, dass das ist. Das ist nice to have, aber Kunst und Kultur ist nicht nice to have. Das ist keine Idee, sondern das ist ein Bomb in der Gesellschaft, den es zum Pflegen und zum Hegen gilt.
Christoph, bitte, dein Statement.
Ich habe echt Angst davor, dass die Verrohung der Gesellschaft uns auch in der Mitte der Gesellschaft treffen wird irgendwann. Die Ränder werden gestärkt, auf beiden Seiten. Was das dann für die Kulturpolitik heißt, weiß ich noch nicht. Wir brauchen vor allem eine neue Form der Beteiligungskultur. Ich muss etwas korrigieren, weil vorher gesagt worden ist, die Kulturstrategie wurde so im kleinen Rahmen gemacht. Da sind extrem viele Menschen beteiligt worden. Es könnten natürlich immer mehr sein. Ich bekenne mich auch dazu, dass man sich irgendwann Gedanken wird machen müssen, wie man zu mehreren Förderungen kommt. Wie beispielsweise das Theater Kosmos hat ja jetzt, glaube ich, als erster in Vorarlberg über die 5-Jahres-Förderung bekommen. Also bis 2029, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 2028. Also
27.
Also, ja, aber halt vor 22 weg. Also da ist Raum geschaffen worden für Neues. Und übrigens, ich habe natürlich jetzt die blöde Situation, dass ich ganz viel erzählen könnte, was in den letzten 5 Jahren alles gelungen ist. Wenn ich nur die Campusphäre hernehme an ein Projekt, das auch aus dieser Kulturbewerbung von Dornbirn herausgekommen ist, wo auch ein Ort, wo über Zukunft diskutiert wird, das Elektra-Areal. Es gibt viele Themen. Es wird auch immer wieder die Lebenssituation von Künstlerinnen und Künstlern angesprochen, die Arbeitssituation. Da bin ich bei euch, da muss sich was verändern, aber es ist Bundeskompetenz. Ich möchte mich heute unterhalten über die Kompetenzen, die wir im Land haben. Und da gilt es in erster Linie darum, auch in diesem Dialog, dieses Ende des Auseinanderspielens zwischen den großen Kultureinrichtungen, also unserer KUGIS, die eine hervorragende Arbeit macht in allen 3 Einrichtungen, auch die landesnahen Einrichtungen, neben der freien Szene natürlich, die genauso wichtig ist, aber, das ist mir auch ganz wichtig, habe ich es auch mit Hubert Kinz, dass man auch die großen Kulturverbände nicht ganz vergisst, also den Blasmusikverband, den Chorverband, den Landestrachtenverband, also das sind alles Kultureinrichtungen, wo ganz viel Kunst und Kultur passiert wird, wo auch gesellschaftlicher Dialog stattfindet. Und das ist etwas, für das ich brenne, auch in meiner Profession als studierter Musiker, der selber 10 Jahre als klassischer Musiker unterwegs war und das auch immer noch beruflich, nicht mehr ganz so viel Zeit habe, aber immer noch ein bisschen beschäftigt. Wir müssen uns tatsächlich schauen, dass wir in einem gesellschaftlichen Dialog, in einem Zusammenführen von Meinungen auch wieder zu gemeinsamen Lösungen kommen, in der Mitte der Gesellschaft. Das ist wichtig. Und das ist mein Anliegen für die kommenden 5 Jahre. Ich habe auch bei der Einladung auch sehr kritisch angemerkt, wo ich das schreibe, kann man Kultur ist eher ein Nischendasein, das sehe ich nicht so in Vorarlberg, im Gegenteil. Ich glaube, wir bekennen uns zur Kunst und Kultur. Ich weiß schon, es könnte immer mehr sein, das ist mir schon klar. Aber ich bin der Meinung, das Land Vorarlberg sollte sich im Kulturbereich nicht immer nur schlecht reden, sondern auch einmal darauf hinweisen. Da ist ganz viel Positives in den letzten Jahren passiert und auch viel Neues entstanden. Und Fair Pay ist ein Beispiel dafür. Fair Pay ist in den Landeseinrichtungen umgesetzt. Auch in den landesnahen Einrichtungen ist da. Jetzt ist umgesetzt. Und es wird auch weiter Budgets brauchen. Aber wir werden noch weiter arbeiten müssen. Wir werden uns zusammenraufen. Und ich bin der Meinung, wir sind auf dem richtigen Weg.
Bernie, bitte.
Wie viele dahin sicher wissen, es gibt ja ein System der Kunstkommissionen, es ist ja eine Expertenkommission, die über Förderungen sich eine Meinung bildet und dann der Landesregierung eine Empfehlung ausspricht. die Kunstkommission als Expertenkommission hat Stimmrecht bei diesen Beratungen und auch der Abteilungsleiter früher und die Abteilungsleiterin jetzt, die hat auch Stimmrecht. Und ich habe immer das Gefühl, das passt nicht zusammen mit einer Expertenkommission, weil man kann nicht von 7 Kunstkommissionen Experte sein. Trotzdem gibt es das Stimmrecht. Und ich bin drum drauf gekommen, weil ich oft von Künstlerinnen und Künstlern darauf angesprochen worden bin, weil es vielen irgendwie seltsam vorkommt und sauer aufstößt. Wie ist dein Standpunkt dazu? Warum, das zeige ich jetzt, das Gefühl habe ich, warum verteidigst du dir das Stimmrecht der Abteilung?
Also für mich ist vollkommen klar, erst einmal sitzt eine Expertin da drinnen, der ich das zu 100%ig zutraue, auch ihrem Vorgänger Dr. Nussbaumüller, die kann das natürlich abschätzen und soviel ich vom Dr. Nussbaumüller weiß, hat er das Stimmrecht, glaube ich, in 10 Jahren nicht einmal gebraucht tatsächlich. Also ich wüsste nicht, wo er jeder wirklich hinein, wie gesagt, interveniert hat. Die Kunstkommission empfehlen an die Landesregierung, an die zuständige Statthalterin, entscheiden dort die Statthalterin und nicht die Kunstkommission. Und ich finde das Modell der Kunstkommissionen, unabhängig ob mit oder ohne Stimmrecht des Kulturabteilungsleiters, zu dem ich mich bekenne, weil da sitzt eine Fachfrau und ich traue ihr zu, dass sie in allen Sparten auch tatsächlich eine Meinung haben kann, ansonsten hätte man sie wahrscheinlich nicht ausgewählt.
Okay, das Budget ist schon nahezu gemacht für dieses Jahr oder fürs kommende Jahr. Zumindest sind die Verhandlungen schon voll gegangen. Hast du die noch eingesetzt, dass das Kulturbudget steigen wird, ordentlich steigen wird?
Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mich in jedem Kulturbudget eingesetzt, dass es mehr wird. Ich sage das, ich weiß es nicht, wie das Kulturbudget nächstes Jahr ausschaut, da laufen jetzt Gespräche. Jetzt tun wir mal Wähler und dann schauen wir, was die nächste Landesregierung, wer auch immer darin vertreten wird, am Ende des Tages für ein Budget vorlegen wird.
Herr Kinz, bitte.
Also, wenn ich mir das anhöre und die Vergangenheit so vor Augen führe, Theater Kosmos. Als der kam, das Theater Kosmos institutionalisiert werden sollte, da gab es von der ÖVP einfach die Antwort, wieso brauchen wir ein zweites Theater? Jahrelang hat es gedauert, bis Mittel frei waren. Die internen Diskussionen in den Ausschüssen, wie die Mittel für das Theater Kosmos dann schlussendlich aufgeteilt werden aufgrund der Budgets, die vorgelegt worden sind, erspare ich Ihnen allen. Ne, jetzt sind sie soweit. Warum muss das so sein?
Ja, es ist dem Theater Kosmos durchaus gelungen, jetzt sich zu institutionalisieren. Und ich bin auch froh, dass man hier über den 5-Jahres-Vertrag auch, dass die beiden Herren auch tatsächlich auch in Initiative gesetzt haben, auch schon über ihre Zeit hinaus Überlegungen anzustellen. Das finde ich super, dass man da auch in diese Richtung denkt. Und es ist gut, dass die schwarz-grüne Landesregierung das jetzt möglich gemacht hat.
Wie hast du es mit der Kultur? Diese Frage stellten die Theaterkosmosleiter Jak und Dragaschnik an die KultursprecherInnen der im Landtag vertretenen Parteien. Nach den Statements und den Fragen untereinander wurde die Runde erweitert. Konkrete, kritische Fragen kamen aus dem Publikum, etwa von der Regisseurin Brigitta Sorapera und dem Theatermotivleiter Jena Pullert. Zuvor noch ein kurzes Statement von Hubert Dragaschnik.
Gut, recht herzlichen Dank, liebe Kultursprecher und Kultursprecherin, für diese Runde. Wir werden jetzt gleich öffnen für Sie auch ans Publikum. Nur vorher vielleicht noch ein kurzes Statement unserer Seite, auch was die finanzielle Situation anbelangt, um die Dimension ein bisschen klarer zu bekommen. Natürlich finden wir, dass Kunst und Kultur gerade jetzt 300 Jahre nach Kant, durch das Kant-Jubiläum, dass Kunst und Kultur prinzipiell ein Bollwerk der Mündigkeit ist, ein Bollwerk gegen die Unmündigkeit und dazu, glaube ich, und das ist der wesentliche Bestandteil einer demokratischen Dynamik und neben Bildung, neben Sozialsystemen, neben Gesundheitssystemen ist das etwas, das wir uns leisten wollen, weil wir eine humanitäre Vorstellung von Kunst und Kultur oder von Gesellschaft haben. Zu den Zahlen möchte ich nur etwas sagen und ich beziehe mich auf den, nur damit Ihnen auch die Dimensionen klar sind. Vielen ist das ja auch klar, was die Situation der freien Szene anbelangt. Ich möchte wirklich vielleicht einen kurzen, weil auch viele von der freien Szene da sind, dass die freie Szene, und ich betrachte das jetzt die darstellende Kunst in Vorarlberg und der Tanz, haben im Prozentbereich für im Budget des Vorarlberger Landes 0,05%. 0,05% bekommen die Theater, die freien Theater, also ist nicht das Landestheater, die freien Theater und die Tanzszene in Vorarlberg. Und wir haben 2019 schon um eine Verdoppelung mit mehreren Menschen, mit Tanz und anderen zusammen angesucht. Es hat 2020 nochmal einen Brief gegeben. Also es ist einfach 0,05% und wir forderten auf 0,1%. Das ist nur um diese Situation, die freie Szene im Land hat ungefähr 500 Veranstaltungen im Jahr, macht an die 40.000 Besucher, hat 200 Mitarbeiter und davon sind vielleicht 60 angestellt. Also ist ein großes Projekt. Und wenn wir hier über Geld reden, dann, und das ist, was die Manuela gesagt hat, diese Verdoppelung, das würde bedeuten, dass es in der freien Szene in der darstellenden Kunst von 1,5 Millionen auf 3 Millionen Euro geht. Und damit wären viele in diesem Bereich, hätten eine vollkommen andere Sicherheit und auch eine Möglichkeit, ihre künstlerische Kreativität zu leben. Weil das ist manchmal der große Hemmschuh. Und darum machen ja auch viele Menschen, sind Künstler geworden, weil sie einen Zugang, also weil sie ihre Kreativität zu ihrer Leidenschaft machen wollen. Und wenn die permanent in Bittsituationen sind, wenn die permanent schauen müssen, wie sie das Geld, wie sie das definieren, wie sie ihre Existenz definieren, dann ist das irgendwann ermüdend und ist irgendwann auch nicht mehr der Kreativität zuträglich. Es gibt in Vorarlberg das Bruttoregionalprodukt, das beläuft sich auf 23 Milliarden Euro. Das ist das Bruttoregionalprodukt und 1% davon sind 230 Millionen Euro. Und im Moment beträgt das Kulturbudget, und hier gehören die Museen dazu, gehört die Musikschule dazu. Es gehört übrigens in dieser 2C-Abteilung, gehören auch die Musikschulen dazu. Die auch die Frage, ob die nicht in einen anderen Topf hineingehören, dann wird das nochmal anders ausschauen. Und diese 62 Millionen, wo alles drin ist, auch das Landestheater drin ist, ich glaube auch die Kugis drin ist, da ist auch die Bregenzer Festspiele drin. Und 230, eine Verdoppelung, wäre dann nicht einmal, das wäre natürlich sensationell auf 165, aber schon die Verdoppelung von diesen 60 auf 120 oder 120 Millionen wäre ein Schritt. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, alle Kultursprecher kämpfen dafür, dass es eine massive Erhöhung des Kulturbudgets gibt. Wenn das ein Ergebnis des heutigen Abends ist, dann sind wir beide sehr, sehr froh. Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie Fragen, Statements, provozieren. Katrin, Ihnen das Mikrofon zur Verfügung.
Ich bin nachhaltig verstört über das, was passiert ist nach der Prekariatsstudie. Zuerst hat man die ganze Kunstszene hinausgetröstet, wir müssen mal die Situation erheben, wir müssen mal wissen, wie überhaupt eure Situation ist. Man hat es seit 40 Jahren, sagt man es, es ist einfach klar, dass in diesem Land die freie Kulturszene am Hungertuch nagt. Das ist einfach klar. 50% der freien Kulturszene unter dem Existenzminimum. Und es passiert nichts nach. Es wird dann gesagt, ja, wir machen jetzt eine Kulturstrategie und dann werden wir was weiterfahren. Es ist auch nachher nichts passiert. Verpay-Strategie heißt noch nicht, dass man reagiert auf diese Prekariatstudie. Wenn die Bregenzer Festspiele sagen, der Bau kostet um ein paar Millionen mehr, dann hat man in kürzester Zeit Millionen locker gemacht. Von Seiten des Bundes und von Seiten des Landes. Aber wenn diese 0, diese wenigen Prozent, das sind, man weiß es genau aufgrund auch von dieser Prekariatstudie, wie viele Menschen es eigentlich betrifft, dass es nicht möglich ist, in diesem Land eine Form von Grundförderung für die freie Szene durchzubringen, das verstehe ich einfach nicht. Und es ist eine Frage des politischen Willens, wo man fördert, wo man Geld hineinsteckt. Und es sind nicht nur die bildenden Künstler und Künstlerinnen erhoben worden, es waren auch die Literatur drin, es war auch die darstellenden Künstler drin und es waren auch die Musiker und Musikerinnen drin. Aber in der Kunst geht man total davon aus, dass die nebenher oder dass die eigentlich ein Standbein haben, wo sie ihre Kunst ermöglichen. Es ist einfach wirklich so, dass man sich in diesem Land als Künstlerin im Stich gelassen fühlt.
Christoph, ich glaube, das geht an dich.
Erstens, was ich vorher schon gesagt habe, was ich nicht gut finde in der ganzen Diskussion, ist, wenn man dann jetzt beispielsweise die Bregenzer Festspiele und die Sanierung des Festspielhauses jetzt da wieder benennt als ein Problem für die Kulturszene. Das ist es nicht, das Hochbaubudget. Und das war dringend notwendig, auch für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Ganz wichtig, dass man dort was tut. Das zweite Thema ist, mit Stipendien, für die Pandemie können wir nichts, dass Corona geheuscht. Das war da. Ja? Der Moment, das, wie man es denn danach angegangen ist, lieber Bernie, da haben wir dann eine Staatssekretärin gehabt in Wien, die das am Anfang ein bisschen etwas schleppend gemacht hat. In Vorarlberg hat man versucht, diese Stipendien, die übrigens jetzt aktuell für das nächste Budget massiv erhöht werden, auch das ein Lernprozess aus der Pandemie. Also. Wir reden jetzt da von 1.500 Euro mal 6, sind mal 12, deutlich mehr als wie vorher. Also wir sind da auf dem richtigen Weg. Ich wasche es dir immer zu wenig, aber ich bekäme dazu, dass man auch aus der Pandemie gelernt hat und Dinge verbessert hat. Und das ist für mich auch Kulturpolitik oder auch die Kultur des Lernens. Aber auch das darf die Kulturpolitik dazulernen. Gerade die Stipendien und die Atelierförderungen und das Go-Stipendium hat sich deutlich erhöht und das ist meines Erachtens auch ein Impuls für die Kulturpolitik im Land. Im Übrigen hat man auch die Kunstankäufe, wo du selbst Ankäuferin warst, ich glaube um 50% erhöht, gerade von letztes Jahr vorher, deutliche Erhöhung, ein weiterer Impuls.
Jener Pollert vom Verein Motiv, ich danke euch, dass euch diese Runde gemacht vor dem Wahl. Wir sehen, dass man gegen Wahlzeit auch die Zuwanderer, die Vielfalt auch gefragt als mindestens Stimme her, hin und her. Das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt die ganze Debatte über ein Drittel Bevölkerung aus verschiedenen Bevölkerung sind da. Wir als ehemalige Türke seit 60 Jahren, wir sind da. Aber im Kulturbereich, Kulturlandschaft, es gibt keine Vielfalt, keine Rede. Ist so immer so bleiben oder müssen noch weitere Jahre warten?
Jena, du hast natürlich recht. Das Thema Vielfalt ist da wesentlich viel zu wenig beleuchtet. Das stand auch in unserem Arbeitsprogramm, den von Schwarz und Grün. Da steht im Punkt 2 drin, Zugabe verbreitern, vergrößern. Zugabe in verschiedensten Bereichen, aber vor allem auch kulturell. Und an Menschen, die an kulturellen Veranstaltungen nicht teilnehmen, sei das über Hunger für Kunst und Kultur etc. etc. Und das betrifft natürlich auch interkulturelle oder ja, kulturüberschreitende Programme, so wie das, was ihr machen. Und mir hat es gesagt, wie schwer, dass ihr euch auch da habt, wie schwierig es war, fürs Theatermotiv überhaupt eine neue Bleibe zu finden und um das zu sichern, was er jetzt aufführen haben können auch hier. Ich habe auch das Gefühl, dass sich dort einige von uns sehr engagiert haben, damit es funktioniert hat. Also es ist nicht so, dass man das nicht sieht. Aber also auch das ist zu wenig.
Ich mache es ganz kurz. Ich denke, dass dieser Austausch, so wie man jetzt geht, dass wir den intensivieren müssen, den direkten Austausch mit euch als Veranstalter, als Künstlerinnen, als Betroffene, damit wir, du hast es vorher gesagt, partizipativ gemeinsam das weiterentwickeln, was kommt an Fragen, an Erwartungen an uns, nur so können wir gemeinsam weitergehen. Ich halte das für wichtig und sinnvoll.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlichen Dank, weil du vorher noch zum Schluss, weil du vorher gesagt hast, so Festspiele und Tourismus. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Wirtschaft in Vorarlberg die freie Szene braucht. Ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Moment ist, dass eben die Leute, die großen Produktionsstätten gibt es nicht mehr, aber es gibt unwahrscheinlich viele kreative Menschen und die, wenn sie mit ihren Familien herkommen, die wollen wissen, wo kann man Theater anschauen, was gibt es für Ausstellungsmöglichkeiten, was gibt es für freie Szene. Also die Wirtschaft in Vorarlberg, die Kreativwirtschaft auch, braucht die freie Szene und Kunst und Kultur. Und zum Schluss müsste man eigentlich sagen, der Bundesparteiobmann hat es ja vorgegeben, hat letztens gesagt, der Kuchen muss größer werden. Das war seine Feststellung. Und ich glaube, dem kann man sich wunderbar, Christoph, dem kann man sich nur anschließen. Dankeschön.
Das war es auch schon von der heutigen Sendung Kultur. Es verabschiedet sich gleich Carina Jilger am Mikrofon. Zuvor noch zwei Hinweise. Gleich nach den Nachrichten meldet sich Stefan Höfel mit unserer Konzertsendung. Er präsentiert Ihnen heute feinste Orgelmusik, aufgenommen im Rahmen der Bludescher Orgelkonzerte. Der Brite Mark Casey interpretiert Werke von John Stanley, Henry Purcell und Georg Friedrich Händel. Die Radio Vorarlberg Konzertsendung beginnt um 21.03 Uhr. Und morgen Abend sollten Sie, wenn es Ihnen möglich ist, dem Landestheater einen Besuch abstatten. Arno Geiger liest aus seinem Buch, das für den diesjährigen österreichischen Buchpreis nominiert ist, aus dem Roman Reise nach Laredo. Die Veranstaltung mit Lesung und Gespräch beginnt um 19.30 Uhr.
Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
Die Ukraine greift russisches Tanklager auf der Krim an. Hurricane Milton steuert auf Florida zu. Im Nachrichtenstudio Eva Liebendritt. Im Krieg in der Ukraine hat das ukrainische Militär erneut ein russisches Tanklager getroffen. Dieses Mal auf der besetzten Halbinsel Krim. Die russischen Behörden bestätigen, dass dort ein Brand ausgebrochen ist. Ernst Kernmeier berichtet.
Aus dem Tanklager in Ferdosia im Süden der Halbinsel Krim steigen Flammen und dicke Rauchwolken in die Höhe, zeigen Handyvideos. Das ukrainische Militär spricht von einem Raketenangriff auf die Raffinerie, die größte auf der Krim. Von einem Angriff ist auf russischer Seite nicht die Rede, wohl aber von einem Brand in Ferdosia. 300 Menschen sind demnach evakuiert worden. Mit Angriffen wie diesen würde die Ukraine Stärke zeigen, sagt Präsident Volodymyr Zelensky. Das sei unerlässlich, um den Frieden zu erreichen. Selenskyj will beim bevorstehenden Treffen der Partnerländer in Ramstein neuerlich auf die Erlaubnis drängen, mit Waffen aus dem Westen Ziele in Russland angreifen zu dürfen. Das russische Militär hat in der Nacht erneut mehrere ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen beschossen. Mindestens 17 Menschen wurden verletzt.
Russlands Präsident Putin kommt laut russischen Medien am Freitag in Turkmenistan mit dem iranischen Kollegen Pezeshkian zusammen. Thema des Gesprächs sei die Lage im Nahen Osten. Der Iran unterstützt Russland aber auch seit Monaten mit Waffenlieferungen beim Kampf gegen die Ukraine. Der nächste Tropensturm nimmt Kurs auf die USA. Milton gewinnt vor der Westküste des US-Bundesstaats Florida weiter an Stärke. Das US-Hurricane-Zentrum stuft den Wirbelsturm als Hurricane der höchsten Kategorie 5 ein. Er hat Windgeschwindigkeiten von bis zu knapp 260 Kilometer pro Stunde erreicht. Marta Georgiev.
Tropensturm Milton ist gerade über dem Golf von Mexiko und soll laut Experten am Mittwoch in Florida ankommen. Erste Bezirke werden bereits evakuiert. Es wird mit Sturmfluten von bis zu 6 Metern gerechnet. Für die Menschen in Florida eine neue Katastrophe. Viele sind noch immer mit den Schäden durch Helene beschäftigt, haben kein Zuhause mehr oder haben Angehörige verloren. 225 Menschen sind vergangene Woche durch Helene ums Leben gekommen.
Marta Georgiev hat berichtet. Das waren die Nachrichten mit Eva Liebendritt. Zu den